Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Montag, dem 16. Juni auf Radio Bern. Unsere Themen heute: Er rettete das Leben von fast 40 Menschen in Seenot und wurde dafür angeklagt. Ein ehemaliger Kapitän erzählt. Und Sri Lanka 5 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Wir fragen, welche Chance hat der Frieden? Heute am Mikrofon Annik Wangler.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Keine Gaslieferungen mehr aus Russland. Das droht der Ukraine, wenn sie ihre offenen Rechnungen nicht bezahlt. Das Ultimatum von Russland sei heute Morgen abgelaufen, so diverse Medien. 2 Milliarden Dollar hätte die Ukraine bis heute an Russland bezahlen müssen. Die EU vermittelte im Gasstreit zwischen Russland und der USA. Trotzdem sind die Gespräche gescheitert. Stellt Russland die Gaslieferungen in die Ukraine ein, wäre auch die EU betroffen. In Kenia haben Bewaffnete fast 50 Menschen erschossen. Das kenianische Militär vermutet radikal-islamische Kämpfer hinter der Tat, wie diverse Medien berichten. Der Anschlag ereignete sich in der Touristenstadt Mpeketoni. Dort schossen die Angreifer wahllos auf Passanten. Das Militär beschuldigt Kämpfer der somalischen Al-Shabaab-Miliz und vermutet Vergeltung als Motiv. Seit 3 Jahren beteiligt sich das kenianische Militär am Einsatz gegen die Al-Shabaab-Miliz in Somalia. Seither häufen sich die Anschläge in Kenia. Der Schweizer Energiekonzern Axpo baut 300 Stellen ab. Schuld seien die tiefen Strompreise, meldete Axpo gegenüber den Medien. Es gäbe zu viel elektrische Energie auf dem internationalen Strommarkt. Vor allem die Wasserkraft stecke in der Krise, so die Axpo. Sie konkurriere mit den billig produzierenden Kohlekraftwerken in Deutschland und Osteuropa und der Gasförderung in den USA. Zudem würden die erneuerbaren Energien den Markt verzerren, da sie staatlich gefördert seien. Das Personal soll innerhalb von 3 Jahren abgebaut werden. Für die Betroffenen sei ein Sozialplan vorgesehen. Der SVP-Staatsrat Yvon Perrin tritt per sofort zurück. Dies gab Alain Ribot, der Präsident der Neuenburger Regierung, heute Morgen bekannt, so diverse Medien. Wegen Erschöpfung muss sich der Neuenburger Yvon Perrin vergangene Woche erneut in eine Klinik begeben. Seit Monaten sorgt mehr sein Gesundheitszustand als seine Politik in der Westschweiz für Schlagzeilen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Als Kapitän rettete Stefan Schmidt das Leben von 37 afrikanischen Bootsflüchtlingen. Sie waren in Seenot geraten. Mit seinem Schiff, der Cap Anamur, brachte er sie in Italien an Land. Dafür wurde er angeklagt. Ihm wurde Beihilfe zur illegalen Einreise vorgeworfen. Das war vor 10 Jahren. Heute engagiert sich der ehemalige Kapitän für Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas. Im Rahmen der Flüchtlingstage besucht Stefan Schmidt derzeit die Schweiz. Er will auf die Situation von Flüchtlingen in Seenot aufmerksam machen. Auf meine Frage, ob er nochmals gleich handeln würde, sagte er:
Na klar. Erstens, sowieso als Mensch sollte jeder das tun, bitteschön. Und zweitens gibt es mindestens 3 Gesetze, die sagen, man muss es tun.
Und wie lauten diese Gesetze?
Naja, das ist zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, ein Kapitän muss jeden, den er auf See antrifft in Seenot, nicht fragen, wo kommst du her, wo willst du hin, sondern er muss ihn nur retten und in einen Hafen bringen, in einen sicheren Hafen bringen. Alles andere ist nicht seine Sache. Also das müssen dann die Behörden entscheiden, ob dieser Mensch dann wirklich nur schiffbrüchiger war oder ob er Bootsflüchtling war. Aber das geht alles eigentlich die Schiffsmannschaft gar nichts an.
Herr Schmidt, vor 10 Jahren haben Sie 37 afrikanischen Bootsflüchtlingen das Leben gerettet. Was ist damals genau passiert?
Auf dem Weg zum Suezkanal haben wir dieses kleine Gummiboot gesehen, was Luft verlor und wo der Motor anfing zu qualmen. Das waren 37 Schwarzafrikaner, alles Männer zwischen 17 und ungefähr 35 Jahren alt. Wir hatten ja Gott sei Dank, wir waren ja ein Hilfsschiff. Wir hatten ein Krankenhaus an Bord mit einer Krankenschwester und wir waren super ausgerüstet für alle möglichen Hilfsleistungen und haben dann die 37 an Bord kommen lassen. Die Krankenschwester hat sie erstmal untersucht, gefragt, ob sie verletzt sind. Waren sie Gott sei Dank alle nicht. Deswegen lief das dann wie am Schnürchen. Und das ist eben eine Pflicht eines jeden Kapitäns, dass er jeden, den er in Seenot auf See antrifft, rettet und ihn in einen sicheren Hafen bringt. Mehr war das gar nicht.
Sie wurden danach ja gerichtlich belangt. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären, was da abgelaufen ist?
Naja, verurteilt wurden wir Gott sei Dank nicht, aber das war, wir haben die Leute nach langem Hin und Her Tauziehen mit der italienischen Regierung eigentlich gegen den Willen der Regierung in den Hafen von Agrigento gebracht, auf Sizilien. Sind dann, also Elias Birtel, der Vorsitzende vom Komitee Capanamur, der erste Offizier Wladimir und ich, verhaftet worden und eine Woche ins Gefängnis gesteckt worden auf Sizilien, ohne dass wir einen Anwalt sehen durften. Und dann ging es weiter, dann haben wir ja gedacht, jetzt merken die, dass sie sich irgendwie versehen haben und dass wir wirklich nur Leute gerettet haben. Aber sie wollten dann ab 2007 einen großen Prozess vor dem großen Senat in Sizilien. Und dann mussten wir ungefähr 3 Jahre lang jeden Monat einmal nach Sizilien fliegen zum Gericht und hatten den Prozess. Also nicht der erste Offizier, der war eigentlich nur dazu genommen worden, damit wir 3 sind, weil dann sind wir eine Bande in Italien. Der musste nie mit zum Gericht, aber Elias und ich jeden Monat einmal. Ja, und dann am 7. Oktober 2009 sind wir dann freigesprochen worden mit einem einzigen Satz. Was die Leute getan haben, war keine Straftat.
Dann habe ich Sie aber richtig verstanden, Sie wurden nicht verurteilt wegen bandenmäßiger Beihilfe zur illegalen Einreise.
Das war die Bedrohung, also 12 Jahre Gefängnis und irgendwie 500.000 Strafe noch dazu. Aber das wurde dann in einen 100%igen Freispruch nachher abgewickelt.
Wie steht es um die rechtliche Lage heute? Also schauen die Kapitäne heute lieber weg, wenn sie Bootsflüchtlinge sehen, die in Seenot geraten sind?
Ich kann es mir vorstellen, dass der eine oder andere das tut, ja, weil ich meine, das war auch der Grund, warum wir überhaupt so lange vor Gericht gestanden haben. Man wollte der Seefahrt Angst machen. Wenn ihr Leute rettet, kann euch das passieren, was der Capanamur passiert ist, dass ihr ins Gefängnis kommt. Und das Schiff war ja auch 8 Monate im Hafen festgehalten worden. Das kann sich eine Reederei eigentlich gar nicht leisten. Deswegen könnte es schon sein, dass der eine oder andere Reeder zu seinem Kapitän sagt, wenn du so ein Schiff siehst, guck lieber mal weg. Aber das ist natürlich total gegen das Gesetz.
Was wünschen Sie sich für die Bootsflüchtlinge in Seenot?
Ich denke mal, es sollte, das, was man weiß, sollte man umsetzen. Denn man weiß, das Mittelmeer ist Meter für Meter genau im Visier von Satelliten. Also die wissen immer, wo ein kleines Boot ist und die sollten alle versuchen zu retten und sollten sie dann auch menschenwürdig behandeln.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ganz schlimme Beispiele gibt es zwischen der Türkei und Griechenland. Da haben wir Beispiele davon, dass kleine Boote, die da sich bewegen, es ist ja ziemlich dicht aufeinander. Also man kann das von der griechischen Insel die türkische Küste sehen. Und wenn da jetzt Boote kommen, dann werden die manchmal von den griechischen Küstenwächtern so zurückgeschleppt, dass sie während des Schleppens, was man ganz langsam machen muss, viel zu schnell geschleppt werden. Die gehen dann unter und die Leute ertrinken. Oder es gibt sogar Fälle, wo Boote aufgeschlitzt wurden und die Küstenwache wegfährt.
Seitdem Sie diese Flüchtlinge gerettet haben, ist einiges passiert. Sie sind jetzt Flüchtlingsbeauftragter von Schleswig-Holstein und Mitbegründer des Vereins Borderline Europe. Ja. Der Verein setzt sich ja für die Menschenrechte von Bootsflüchtlingen ein.
Nicht nur Bootsflüchtlingen. Alles, was an den Grenzen Europas passiert, haben wir ganz genau im Auge.
Und wie machen Sie das?
Wir sind vernetzt mit ganz vielen NGOs an den Grenzen und wir halten Vorträge wie jetzt diese ganze Woche hier in der Schweiz. Hauptsächlich wollen wir informieren, damit die Allgemeinheit hinterher nicht sagen kann, oh, das haben wir alles nicht gewusst.
Und können Sie noch ein konkretes Beispiel nennen, wo Sie sagen können, da hat Borderline Europe etwas bewirkt?
Wir haben jetzt zum Beispiel das Beispiel, nach uns sind 2 tunesische Fischerkapitäne verurteilt worden. Denen ist das Boot auch sofort zerstört worden. Und da haben wir als Borderline dann die Kapitäne und deren Familien so lange finanziell unterstützt durch Spenden, also Spenden, die wir selber eingesammelt haben, weil wir arbeiten ja alle ehrenamtlich, dass diese Familien das überlebt haben in Tunesien. Und dann sind die Kapitäne aber Gott sei Dank auch in der Berufungsverhandlung freigesprochen worden.
Stefan Schmidt, ehemaliger Kapitän und Mitbegründer von der Menschenrechtsorganisation Borderline Europe. Heute Abend spricht er in der Dampfzentrale in Bern über Flüchtlinge in Seenot. Weitere Infos unter www.kkf-oca.ch.
Rabe Info 95,6.
30 Jahre herrschte in Sri Lanka Bürgerkrieg. Im Mai vor 5 Jahren wurde dieser beendet. Kurz zur Geschichte. Die sri-lankische Armee hat die Rebellen der Tamil Tigers mit aller Macht zerschlagen. Laut UNO-Schätzungen kamen dabei bis zu 40.000 Zivilisten ums Leben. Seither herrscht offiziell Frieden im südasiatischen Land. Walter Keller bereist Sri Lanka schon seit 40 Jahren. Zuerst als Tourist, dann als Fotograf und Journalist. Und in den letzten 13 Jahren arbeitet er für die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Nun macht er ein Jahr Ferien. Ferien von einer intensiven Zeit in einem Land, das den Frieden sucht. Karin Bachmann hat Walter Keller gefragt, wie er das Ende des Bürgerkriegs in Sri Lanka erlebt hat.
Ich habe die sehr aktiv erlebt, weil ich eben in dieser Region auch gearbeitet habe. Das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil es eben massive militärische Auseinandersetzungen, Kämpfe gegeben hat. Die letzten Monate, ich erinnere mich einfach auch an viele Nächte, wo man nicht schlafen konnte, weil es einfach Artilleriebeschuss gab. Und im Mai 2009 wurde dann dieser Krieg offiziell für beendet erklärt von Seiten der srilankischen Regierung. Wie Sie schon richtig gesagt haben, haben die Streitkräfte es dann geschafft, die Tamil Tigers zu eliminieren. Allerdings mit einem sehr hohen Preis. Man muss heute sagen, dass in der Rückschau vermutlich viele 10.000 Zivilisten, also vor allen Dingen eben tamilische Zivilisten, in dieser Endphase des Krieges auch ums Leben gekommen sind. Durch ein sehr hartes Vorgehen seitens der srilankischen Soldaten. Und diese Dinge stehen nach wie vor zur Klärung an. Unter anderem ist ja Sri Lanka in den letzten Jahren mehrfach aufgefordert worden durch die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, diese Vorfälle, die eben vor allen Dingen die letzten Wochen und Monate der Kampfhandlungen betreffen, offiziell auch und vor allen Dingen unabhängig untersuchen zu lassen.
Das Land hat ja über 25 Jahre einen Bürgerkrieg erlebt. Jetzt ist er offiziell beendet, aber hat vor allem die Bevölkerung im Norden, Nordosten von Sri Lanka, die eigentlich einen unabhängigen Staat wollten in Sri Lanka, sind deren Wünsche nach Unabhängigkeit jetzt nun mit dem Ende des Bürgerkriegs auch verstummt? Oder gibt es immer noch eigentlich Nachahmer der Tamil Tigers, oder gibt es immer noch diesen Bedarf, unabhängig zu sein? Also war dieses Ende des Bürgerkriegs jetzt wirklich eine Wende in Sri Lanka?
Also man muss da sicherlich sagen, dass eine Unabhängigkeit, also ein eigener Tamilenstaat, dass der sicherlich nicht im Sinne aller Tamilen gewesen ist. Ja, das war das, was von den Tamil Tigers gefordert wurde, bis zum Schluss auch gefordert wurde. Es gibt allerdings gleichzeitig natürlich auf Seiten der tamilischen Bevölkerung eine große Erleichterung zu spüren, dass der Krieg vorbei ist. Ja, und es gibt gleichzeitig auch eine Reihe von Dingen, die nach Kriegsende positiv gelaufen sind. Zum Beispiel eben einmal, dass die Leute in Ruhe wieder schlafen können, dass die Leute nicht weitestgehend von der Straße vielleicht verhaftet werden können, dass die Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Es sind neue Straßen, Brücken, die Eisenbahnlinie, all die Dinge sind neu entstanden in den letzten 5 Jahren. Also da ist etliches Positive zu vermerken. Auf der anderen Seite hat die Regierung Sri Lankas es leider nicht geschafft, die Dinge auch politisch zu verbessern. Also viele Tamilen wünschen sich eine gewisse Autonomie vom Rest des Landes, vor allen Dingen von der Regierung, die eben in Colombo sitzt. Aber nicht unbedingt eine Autonomie, die dann so weit gehen würde wie ein unabhängiger Tamilenstaat. Es gibt da Dinge, die möglich wären. Zum Beispiel gibt es jetzt seit etwa einem guten halben Jahr ein sogenanntes Provincial Council für die Nordprovinz. Das ist eine teilverantwortliche Regierung. Der könnte man eigentlich noch mehr Rechte einräumen, aber die Regierung Colombo hat sich bisher geweigert, da weitere Autonomiezugeständnisse zu machen. Und das wären Dinge, die sicherlich im Moment sehr viele Tamilen weiter erfreuen würden. Das wären Dinge, die die Lage auch insgesamt entspannen würden. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass die Regierung eben diese Zugeständnisse macht.
Sie reden von Versöhnungsarbeit. Also eigentlich sollte die Regierung ja auch schauen, dass diese beiden Bevölkerungsgruppen, die sich jetzt 30 Jahre lang im Krieg eigentlich gegenübergestanden sind, wieder zueinander finden. Jetzt ist aber gerade im Mai, als Im Mai vor 5 Jahren war ja der Bürgerkrieg zu Ende und da hat die Regierung jegliche Versammlungen im Norden des Landes verboten, eigentlich da, wo gerade die Menschen eigentlich sehr viele Verluste eingesteckt haben vor 5 Jahren. Und die Regierung hat eigentlich nur Siegesfeiern zugelassen. Ist das nicht ein sehr kontraproduktiver Schritt?
Ja, durchaus. Das ist eigentlich eine ganz schwierige Situation, die sicherlich auch massiv zu verurteilen ist. Wie Sie schon richtig gesagt haben, die Menschen im Norden haben ja gelitten. Und man muss sicherlich diesen Menschen auch zugestehen, das Kriegsende, also den jeweiligen Jahrestag dieses Kriegsendes, auf ihre Art und Weise zu begehen. Das ist von der Regierung in den letzten Jahren, nicht nur dieses Jahr, sondern auch schon zuvor, sehr, sehr stark eingeschnitten worden. Stattdessen hat die Regierung große Militärparaden in Colombo, beziehungsweise jetzt beim letzten Mal in Mataran, einer Stadt im Süden von Sri Lanka, durchgeführt und hat in so einer Art Siegermentalität eben diesem Jahrestag gedacht und gleichzeitig eben Tamilen im Norden verboten, auf ihre eigene Art und Weise diesen Jahrestag zu begehen. Und das ist sicherlich nicht förderlich in Bezug auf eine Versöhnungsarbeit, ganz im Gegenteil.
Das sagt Walter Keller, Journalist und ehemaliger NGO-Mitarbeiter in Sri Lanka.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 16. Juni auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zu dieser Sendung hat Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Annik Wangler. Habt eine gute Woche und ciao, ciao.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.